Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, wir heißen euch willkommen im neuen Jahr 2020. Dies ist unsere erste Folge im neuen Kalenderjahr. Und wie immer gilt, ihr kennt es ja, ihr könnt uns abonnieren auf den, oder sollt uns abonnieren, auf den gängigen Plattformen wie iTunes, Deezer und Spotify oder unsere Folge hören auf dem Artikelplayer auf unserer FFK-Seite auf rollingstone.de. In der heutigen ersten Folge widmen wir uns den ganz frischen Oscar-Nominierungen 2020, den erfreulichen Dingen als auch den Enttäuschungen. Arne, ich will mal schnell, weil ich glaube, dass das, wir wollen ja sehr lange heute drüber reden und ich will schnell, weil ich glaube, dass wir diese Kategorie ansonsten außen vor lassen können, ganz schnell über eine Mini-Enttäuschung oder zumindest über eine Art Verwunderndes reden. Frozen 2, der Zeichentrickfilm von Walt Disney, ist ja der erfolgreichste Zeichentrickfilm aller Zeiten inzwischen schon, nach kurzem Kinostart. Und der taucht nicht bei den animierten Filmen in der Reihe auf. Ne? Ein großer Favorit ist jetzt Toy Story 4. Wie kann denn sowas passieren?
Ja, stattdessen Klaus, Missing Link, I Lost My Body, How to Drain Your Dragon. Also verwunderlich ist es schon, nur wissen wir natürlich nichts über diese Filme, oder du weißt wahrscheinlich etwas über Frozen, deshalb vermisst du den Film, oder weißt du nur, dass es ja ein so erfolgreicher, also auffälliger
Disney-Film ist,
populärer Film?
Ja, ich habe ihn geguckt mit meinem Sohn zusammen, er ist ja großer Anna und Elsa-Fan und ich selber interessiere mich für den Frozen-Mythos und so weiter überhaupt nicht. Ich frage mich nur, wie sowas politisch also passieren konnte. Ne? Also mit Toy Story 4, der von Pixar kommt, ist ja ein Disney-Film nominiert. Wieso wurde der Disney-Film Frozen 2 nicht nominiert? Tja,
das auf aber jeden wir Fall. Wir sprechen von Best Animated Feature
genau.
Film.
Ja.
Und Toy Story 4 ist nominiert.
Ich sehe, ja, der ist auf der, Liste. Ja, wir erklären unseren Zuhörern gerade nochmal eben schnell, dass wir uns selber, weil wir nicht alle 1000 Nominierungen auswendig können, uns anhand eines Ausdrucks festhangeln. Der steht tatsächlich auf der zweiten Seite.
Ah,
und auf der ist halt nominiert.
Seite. Naja, den würde man natürlich auch erwarten. Übrigens auch für die Filmmusik von Randy Newman wieder, oder für einen Song von Randy Newman, muss man sagen, nominiert.
Und Randy Newman ist ja auch für Marriage Story dabei, ne? Als bester Soundtrack.
Und da tatsächlich für die beste Filmmusik, Oscar, den er nie gewonnen hat, seit 1980, als er Ragtime für Milos Forman geschrieben hat. Er hat nur einmal bei 18 Nominierungen für einen Song aus Toy Story, glaube ich, den Oscar You've Got a Friend in Me gewonnen. Aber das ist auch eine kleine Freude, dass Newman nominiert ist für Filmmusik und Song. Und übrigens auch für Filmmusik sein Neffe Thomas Newman, der auch schon sehr oft nominiert war. Und glaube ich.
Das ist sein Neffe?
Ja, das ist der Neffe von Randy.
Der hat aber auch American Beauty gemacht.
Ja, genau.
Ja? Und Six Feet Under.
Ja, und ich glaube, hat einen Oscar auch schon gewonnen, ist mindestens schon 5 oder 6 Mal nominiert gewesen.
Ach, sieh mal, Vater und Sohn sind nominiert, ja?
Newman und der Neffe, also Onkel und Neffe. Randy Newman hatte 3 Onkel, die alle Filmmusikkomponisten waren und bei in den 30er, 40er, 50er Jahren in Hollywood gearbeitet haben. Der Onkel Alfred Newman war der musikalische Direktor, Leiter der Filmmusikabteilung bei Warner Brothers, hat in jedem Jahr 30, 40 Soundtracks für alle Warner-Filme überwacht.
Und der hat das weltberühmte 20th Century Fox-Intro komponiert, das ich auch nur von Star Wars ehrlich gesagt kenne, dass man immer mit Star Wars in Verbindung gebracht hat und seit Star Wars rübergewandert ist, von Fox zu Disney auch nicht mehr eingespielt wird, ne? Diese Trommelfanfaren, die so weltberühmt geworden sind.
Das wusste ich nicht, offenbar hat er das nebenbei oder hat er das vor seiner großen Karriere bei Warner gemacht, denn er war nicht der Musikfilmleiter bei 20th Century Fox.
Mhm.
Oder dann müsste ich mich sehr irren. Ich
Was glaube, ist denn das für eine musikalische Familie? Das ist ja irre.
Ja.
Da fehlt dir nur noch Paul Newman, aber der hat damit wahrscheinlich nichts zu tun.
Alfred und Lionel Newman und dann deren Neffe Randy Newman, der wiederum dessen Vater ein Chirurg zuerst in New Orleans, dann später in Los Angeles war. Auch eine sehr wohlhabende Familie natürlich. Aber noch einmal zurück zu Frozen. Ich hätte es nicht bemerkt, wenngleich ich von dem Film Frozen natürlich auch gehört habe, wie von Toy Story. Hab den Film aber nicht gesehen. Nun, es gibt sicher einige Versäumnisse.
Genau, wo wir bei den Snubs sind. Ne? Also ich wollte nämlich gerade überleiten. Also ich war sehr verwundert, dass Robert De Niro, nachdem er bei den Globes übergangen wurde, wo man sagen konnte, okay, das ist ein komplett anderes Jury-System, es ist die Auslandspresse in Hollywood, dass er trotzdem bei den Best Actors fehlt. Wahrscheinlich für ihn reingerutscht Antonio Banderas für den Pain and Glory von Pedro Almodovar. Also meine Theorie ist jetzt, da De Niro fehlt, es würde mich nicht wundern, wenn Scorsese sowas droht, wie es damals Spielberg gedroht ist mit Color Purple, dass dieser Film keinen einzigen Oscar kriegen wird, der Irishman. Das ist meine Theorie.
Ja, das ist eine steile These, nachdem wir schon vorher einige steile Thesen, mehr oder weniger steile Thesen hatten. Aber wir hatten uns darauf geeinigt, dass De Niro etwa 80, wenigstens 50% Chancen hat,
ja,
mindestens nominiert zu werden, wenn nicht den Oscar zu gewinnen, und dass er wahrscheinlich sogar Joaquin Phoenix vorgezogen wird. Meine nicht so steile These, dass man sich die Gelegenheit, dass die Schauspieler, die in der Jury sind, also die wahlberechtigt sind bei der Academy, sich nicht entgehen lassen würden, Robert De Niro auszuzeichnen oder ihn mindestens zu nominieren, vielleicht zum letzten Mal, genau wie bei Scorsese, genau wie bei Pacino, der Dank für Jahrzehnte, die vielleicht letzte große Gelegenheit, die ganz Verdienten, die natürlich auch schon ausgezeichnet sind mit dem Oscar, noch einmal zu ehren.
Aber was steckt denn dahinter, dass jemand wie De Niro übergangen wird? Wie kann das sein? Also mir ist nicht bekannt, dass er sich unbeliebt gemacht hat in Hollywood, dass er irgendeinen Fehler gemacht hat. Ich verstehe gar nicht, wenn man sich die Liste anguckt, was macht Antonio Banderas da drin? Auch ehrlich gesagt, was macht Leonardo DiCaprio da drin?
Ja.
Ist meine Meinung, aber ich meine, das sind, klar lassen sich Leistungen schlecht vergleichen. Ich glaube, Leo, man hat sich einfach gefreut, das war seine erste Rolle nach 4 Jahren Revenant, wo er den Oscar bekommen hat. Vielleicht wollte man ihm einfach damit danken, dass er wieder zurückgekehrt ist ins Hollywood-Geschäft.
Nun, es glauben wohl die Schauspieler, die da wahlberechtigt sind, dass die urteilen ja unabhängig voneinander, die bestimmen ja unabhängig voneinander, sehen die Filme unabhängig voneinander. Es ist ja kein allgemeines oder kein kolloquiales Wahlverfahren, bei dem die sozusagen unter dem Vorsitz der Akademie 3000 Schauspieler sich zusammensetzen und darüber deliberieren, wer denn ausgezeichnet
ist. Das nicht, aber Kampagnen werden ja zum Beispiel gewürdigt.
Ja.
Also wenn jemand extra durch Hollywood einen Schreibzug macht, so wie damals Florian Henkel von Donnersmarck, der ja auch den Oscar bekommen hatte, da weiß man ja, der ist irgendwie in Hollywood von Haustür zu Haustür gegangen, wird zumindest gesagt.
Er hat auch den Film aufmerksam gemacht, was freilich beim Irishman nicht nötig war, was bei all diesen nominierten Filmen, am ehesten vielleicht bei dem Banderas-Film, also dem Film von Pedro Almodovar, aber auch der hat natürlich eine gewisse Publizität durch Almodovar, vor allem durch Banderas, der ja in den USA auch ein populärer Schauspieler ist. Aber hier musste keine Werbung betrieben werden. Jeder wusste, jeder Schauspieler sowieso wusste um den Film und um De Niros Darstellung. Ich glaube, dass dieses sogenannte De-Aging-Verfahren De Niro geschadet hat. Es hat auch Pesci geschadet, sicher, und auch Pacino. Niemand wird sagen, das ist so, wobei dieses Verfahren ja für visuelle Effekte nominiert worden ist, wird es vielleicht gewinnen, vielleicht nicht. Ich glaube, dass dieses Verfahren gar nicht überzeugend ist. Es lenkt von den schauspielerischen Leistungen ab. Es ist auch insofern nicht überzeugend als De Niro. Wir haben in einer früheren Podcast-Folge ausführlich darüber gesprochen. Man glaubt nicht, dass De Niro 30 Jahre alt ist, 40 Jahre alt ist, noch am Anfang seiner Karriere als Auftragskiller und noch davor in seiner Karriere als Lastwagenfahrer. Er sieht nicht so jung aus, wie er jung aussehen müsste.
Aber wo setzt man da, wenn man sozusagen das De-Aging-Verfahren kritisiert als etwas, das zulasten der Schauspielerei geht, dann könnte man ja auch sagen, dass Schauspieler, die für Biopics und so weiter durch Masken verfremdet wurden, wie Gary Oldman für Churchill, ja auch sozusagen, das ist ja auch eine gewisse Art von Spezialeffekte auf sein Gesicht gelegt in der Maske.
Es ist ihn aber nicht zum Malus geraten. Also bei all den spektakulären Alterungsfilmen, wollen gar nicht von Benjamin Button reden, wo es natürlich auf die Maske ankommt. Ray Fiennes in Der englische Patient, da er ja zum Teil wunderschön als der Mann, der damals war, zu sehen ist, aber dann auch als der vollkommen versehrte, durch vom Brand entstellt, der röchelnde und schlimm entstellte, eben englische Patient, der nur noch im Bett liegt und in seinen letzten Wochen. All diese Filme haben noch eindrucksvoller gemacht, schauspielerische Leistung. Hier ist aber keine Deformation oder Elefantenmensch. Denken wir an den Elefantenmensch von David Lynch. John Hurt, der immerzu vollkommen verborgen ist, zuerst unter dem Tuch und dann so entstellt, dass man John Hurt eigentlich nicht erkennt. Und auch das wurde als ganz eindrucksvolle Leistung beurteilt. Was ist nun denn der Unterschied zu De Niro? De Niro ist eigentlich De Niro, aber er ist ein 72-jähriger Mann, der hier um mindestens 3, wenn nicht 4 Jahrzehnte bis zurück in den Zweiten Weltkrieg in Italien gealtert werden musste.
Und der verjüngt der Junge werden genannt musste. Verjüngt werden musste. Hier bleibt der Junge mit dem leider greisen Körper.
Ja, das stimmt auch.
Das ist natürlich auch eine schlechte Darstellung.
Und man sieht,
das lässt sich nicht die Asian, das körperliche Gebrechen.
Und De Niro spielt, wie der auch in dem Film vorkommende Steven Van Zandt, in Sopranos, diesen nicht italienischen, sondern irischen Mafiamann mit vorgeschobener und Unterlippe, grimmig und verschlossen dreinschauen. Und ich glaube, dass das Schauspielern umso mehr aufgefallen ist, dass De Niro hier seine Manierismen nicht einmal von sich selbst abgeschaut hat, sondern von Steven Van Zandt in der Sopranos-Serie und dass die Darstellung statisch ist. Mhm. Wenn er den Greis spielt in den späten Passagen des Films oder vielmehr, so beginnt der Film ja auch, er ist im Altenheim, er ist Greis, er sitzt im Rollstuhl, er bewegt sich nicht mehr und er spricht aus dem Off, erinnert sich aus dem Off an sein Leben. So, das ist der De Niro, der wiederum etwas älter geschminkt ist sogar, auf einen 80-jährigen Mann etwa, der ganz runzelig, zerfurcht, ein bisschen hinfällig also
Sie haben ist. Sie haben sich verkniffen daraus, ein Little Big Man zu machen, wie damals Dustin Hoffman. Aber
auch eine drastische Darstellung, für die Hoffman zwar nominiert wurde, aber den Oscar hat er nicht bekommen, obwohl alle sagten, wenn Hoffman, ein 40-jähriger Mann, einen 120 Jahre alten Indianer spielt, der auf sein Leben zurückblickt, müsste er doch einen Oscar bekommen, den Hoffman sowieso schon verdient hatte. Aber dieses verdient haben, lass mich das kurz noch sagen, verdient haben, Joaquin Phoenix, spätestens seit Walk the Line, verschiedene andere Filme, immer wieder der Anlauf. Es scheint jetzt der Moment zu sein, da Phoenix.
Ich glaube auch, dass er den kriegen wird. Auch wenn ich der Ansicht bin, dass seine beste Darstellung The Master gewesen ist. Aber nach Oscar-Kriterien geht es irgendwann ja darum, dass jemand ihn verdient hat oder sozusagen, Zitat, an der Reihe ist. Jetzt ist er dran. Ich glaube auch, dass Phoenix ihn kriegen wird. Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass Adam Driver ihn bekommt. Aber man muss sagen, auch wenn man sich die Reihe der Nominierten anguckt, als auch diejenigen, die normalerweise einen Oscar bekommen für ihre Hauptdarstellung, ist Adam Driver leider als Regisseur-Ehemann, den er verkörpert, nicht spektakulär genug, um den Oscar zu kriegen. Das ist das, was ihm zu Lasten fallen wird. Ich bin allerdings viel erstaunter, gerne interessiert, was du davon hältst. Es fehlt ein Hauptdarsteller in dieser Best-Actor-Reihe. Der wurde aber heimlich hinter die Best Supporting Actors gemogelt, nämlich Tom Hanks. Tom Hanks wurde nominiert für A Beautiful Day in the Neighborhood, wo er Fred Rogers, die TV-Ikone, verkörpert. Fred Rogers, man hat ihn sogar schon fast im Titel mit drin. Er wird in der Besetzungsliste dieses Films auf der 1 geführt und niemand kommt diesen Film so häufig vor wie er. Trotzdem wird er nominiert als Best Supporting Actor. Das kann natürlich nur eine ganz schlechte politische Entscheidung gewesen sein, dass man Angst gehabt hat, er könnte nicht nominiert werden, schickt man ihn ins stark besetzte Feld der Hauptdarsteller und packt ihn stattdessen in die Supporting Actors. Das ist ein ganz erbärmliches Einknicken vor der Realität, dass er ansonsten keine Chance mehr auf einen Oscar hätte.
Ja, möglicherweise. Nur wurde er, indem er in die Nebendarstellerkategorie aufgenommen wurde, in die stärkste Konkurrenz aufgenommen, an die ich mich überhaupt erinnern kann.
Nämlich, sehr stark.
Neben Anthony Hopkins für Two Popes.
Und der streng genommen auch ein Hauptdarsteller gewesen ist, neben Jonathan Pryce, den sie aber auch da verfrachtet.
Ja, man hätte sogar, spreche einiges dafür, dass Anthony Hopkins der eigentliche Hauptdarsteller von Two Popes ist, Jonathan Pryce eher der Nebendarsteller als die kleinere, auch weniger eindrucksvolle Figur. Ich denke, auch weniger eindrucksvoll gespielt. Er kommt sozusagen netto rein quantitativ mehr vor in dem Film, weil die Geschichte des Kardinals oder damals noch des Priesters Bergoglio in Argentinien gezeigt wird. In Rückblenden, nicht vollständig gespielt von Jonathan Pryce und auch von einem jüngeren Darsteller, in späteren Jahren dann schon von Pryce verkörpert. Aber Pryce ist die schwächere Figur in diesem Film und Hopkins dominiert den Film. Dennoch, man kann sagen, Hopkins eine Nebenrolle. Es wäre ordentlich gewesen, beide für die Hauptrolle zu nominieren, wenn überhaupt beide. Ich denke, dass Pryce keine spektakuläre Rolle hat. Es ist die Apologie des heutigen Papstes Franziskus. Nicht sehr überzeugend, die Darstellung seines Verhaltens in der Militärdiktatur. Auch zaudernd, verharmlosend. Er ist auch nicht sehr witzig und nicht sehr geistreich. Neben Ratzinger, Papst Benedikt, der die viel schillerndere, zerrissenere Figur ist, obwohl immerzu behauptet wird, dass Bergoglio aufgrund seiner Vergangenheit in Argentinien der Zerrissene sei. Nein, er ist eigentlich bestätigt worden als der Bescheidene, der Demütige, der so dem eigentlich zumindest früher und da auch noch immer hochfahrenden, hochmütigen Benedikt begegnen.
Ich glaube trotzdem, dass beide nur geringe Chancen auf den Oscar haben. Sowohl Pryce als Best Actor als auch Hopkins als Best Supporting Actor. Ich glaube, dass, aber dazu werden wir später sowieso noch kommen, bei besten Film und Regie und anderen wichtigen Preisen, das wieder versucht werden wird, Netflix zu übergehen. Und also, ich würde mich darüber nicht freuen, aber ich glaube, die größten Chancen hat tatsächlich Brad Pitt für den Tarantino-Film Once Upon a Time in Hollywood. Ich habe ja damals in dem Podcast gesagt, als auch geschrieben, dass ich finde, dass Brad Pitt unglaublich toll aussieht in dem Film. Ich bin eigentlich nicht davon überzeugt, dass er ein sehr guter Schauspieler ist. Ich würde mich selber Joe Pesci freuen.
Ja, hat Pesci nicht für Raging Bull den Nebendarsteller-Oscar bekommen?
Gute Frage.
Ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht. Er wurde immer nominiert. Er
für
wurde,
Casino wäre denkbar gewesen.
Goodfellas auch.
Das müssten wir nur allerdings nachsehen. Dann wäre es sozusagen der Ehren-Oscar für Pesci für so viele Rollen. Mindestens 3 in großen Scorsese-Filmen, auch alles erinnerungswürdige und noch spektakuläre Darstellungen. Ich glaube, die Darstellung, die zurückgenommene, deshalb so erstaunliche Darstellung in Irishman, wäre den Preis auch wert. Er macht nicht viel, aber es gibt 2-3 große Dialoge, große Szenen, eine mit De Niro in einem Restaurant, da er einen Salat mit italienischem Olivenöl anmacht und einen sehr großen, wunderbaren Dialog mit Al Pacino bei einer Preisverleihung. Und der ist so von einer lauernden Gefährlichkeit und es gibt nicht den erwarteten Pesci-Ausbruch. Es gibt überhaupt keinen Gewaltausbruch, es gibt kein Geschrei. Er sagt immer, es ist, wie es ist. Wir haben alles für den Mann getan, Frank, das weißt du. Übrigens, in dieser Tonlage dem Papst Benedikt und dem Ratzinger etwas ähnlich, nur spricht gelingt Hopkins dieses Ratzingersche Sprechen nicht so gut. Also das wäre auch eine Einschränkung, die man bei Hopkins machen müsste.
Also ich rede mich
Ähnlichkeit
über diesen Ratzinger wirklich,
auch nicht.
Ich habe mich über diesen Ratzinger wirklich aufgeregt. Also ich weiß nicht, wie viel seiner Darstellung historisch verbürgt gewesen ist, aber wie hätte er als großer Pianist und als Beatles-Experte irgendwie ein Spiel kommen mit Eleanor Rigby und den Tango tanzt, das nehme ich ihm nicht ab.
Das sind beides Anekdoten und beides ist nicht verbürgt.
Ja, das ist auch
ganz
nicht.
Gewiss
das hat,
nicht.
Das hat für mich sowas also
unangenehm. Der Verweis auf Abbey Road,
was soll denn,
und auf
das
die Beatles und Eleanor Rigby,
ja.
Das ist einfach eine Theateranekdote. Es heißt ja übrigens, das Buch, auf das sich der Drehbuchautor sein eigenes Buch bezieht, das heißt The Pope. Da ist ein Papst, jetzt der Film, 2 Päpste.
Das wird auch nochmal interessant, wenn wir auf die Adapted Screenplays zu sprechen kommen, weil es sind ja einige Hochkaräter dabei.
Lass uns die Nebenrollen abschließen.
Genau.
Ich glaube, Hanks hat 2 Oscars bekommen.
2 Hauptdarsteller.
Hauptdarsteller.
Der kriegt keinen mehr. Also nicht für das, der Film war kein großer Erfolg, der Film hat nicht eingeschlagen, auch bei den Kritikern nicht.
Genau.
Das ist eine Ehrennominierung.
Und es denkt, wenn auch jeder für sich entscheidet, wird für jeder für sich wohl auch denken, Hanks übrigens damals in 2 aufeinanderfolgenden Jahren, glaube ich, also Forrest Gump
und Philadelphia.
Auch sehr zu Recht. Aber viele werden denken, naja, für einen so nicht bedeutenden Film, und es ist wieder der Hengst, der ist auch so beliebt.
Ich glaube, dass sie da gesagt haben, er war einfach auch mal wieder dran, überhaupt nominiert zu werden, denn ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist seine letzte Nominierung bald 20 Jahre her oder so, Road to Perdition oder sowas.
Captain Phillips.
Wurde er nicht nominiert. Ja. Das war ein super starkes Jahr, da war auch Robert Redford drin mit diesem Segler-Film, wo er kein Wort sagt, wurde auch nicht nominiert, das war mit American Hustle. Super, ja, da wurde er nicht berücksichtigt. Ich glaube, sie wollten ihn einfach mit reinpacken.
Ja, also die Nominierung ist auch eine Auszeichnung, wenn auch eine geringe für Hanks. Aber Hanks ist so populär. Er hat auch bei den Golden Globes die rührende Ansprache gehalten. Es ist jetzt schon im Bereich des Lebenswerks.
Aber
Pacino sollte noch einmal gewürdigt werden. Pacino, denke ich, ist die größte Leistung im Irishman. Und auch eine überraschende Wiederkehr. Er hat immer noch Nebenrollen, er hat auch eine sehr schwache Nebenrolle in dem Hollywood-Film von Tarantino. Da kommt er aber nahezu gar nicht vor. Dennoch, dass Pacino auch jetzt in dienenden Rollen sozusagen mit 77 Jahren, glaube ich, 75, 76 Jahren, noch immer in Hollywood von Bedeutung ist, das wird hier eindrucksvoll unterstrichen. Mhm. Und auch er nimmt seine Manierismen in dieser Rolle etwas zurück, reißt die Augen.
Er hat relativ wenige Schreianfälle, ne? Also wenn die mal leise beginnt, wenn mal lauter wird. Lass uns mal über die Best Actress sprechen. Also es tut mir sehr leid für Scarlett Johansson, aber obwohl sie das Kunststück vollbracht hat, was nicht sehr häufig vorkommt, nämlich für zwei Filme nominiert zu werden, einmal für Hauptdarstellerin für Marriage Story, also für Nebendarsteller von Jojo Rabbit, glaube ich, dass auch wenn es ihr erfolgreichstes Jahr ist, es sind, glaube ich, ihre ersten Nominierungen überhaupt für den Oscar und sie ist auch schon über 30, glaube ich, dass sie keinen der beiden Oscars kriegen wird. Das ist zuletzt leider so, glaube ich, Sigourney Weaver ergangen vor über 30 Jahren. Mhm. Für Gorillas im Nebel und Working Girl, auch zweifach nominiert, leer ausgegangen. Also ich bin mir leider fast schon sicher, dass René Zellweger den für Judy Garland bekommen wird. Ja. Typischer Biopic bei Oscar, und ich sage es immer wieder gebetsmühlenartig. Mhm. Ich finde, man sollte Biopic-Rollen nicht überbewerten. Ich finde es viel schwieriger, eine Rolle zu erfinden als zu finden, weil das wäre dann eine gefundene Rolle. Das wäre Mimikry. Ich bin kein Fan von diesen Gary Oldman, Churchill oder Capote, Philip Seymour Hoffmann Oscars, in denen aus sehr einfach nachzuempfindenden Manierismen es ermöglicht wird, dasselbe zu kopieren. Ich verstehe es nicht,
aber
ich
glaube, sie gewinnt. Das sind rein kunstvolle Schaudarstellungen. Ja. Also auf Effekt angelegt, auf körperliche Ähnlichkeit, auf Mimikry, kurz gesagt. Ja. Und das ist bei Zellweger auch so. Es ist wenig dagegen einzuwenden, ist sozusagen technisch gut gemacht, es ist melodramatisch übertrieben. Man sieht das Zittern, das Beben, die Drogensucht. Es ist auch eine Frage von Make-up, von, Frisur, ne? Also von überhaupt der Maskenabteilung. Vielleicht gibt es auch dafür einen Preis, keine so außerordentliche Darstellung.
Das ist eine Charlize Rise and Fall Theron Geschichte, ne? Das ist eine Figur, Entschuldigung, das ist halt eine Figur, es ist halt schön, dass das Drama so mit angelegt ist, ne? Das ist der Unterschied zu Gary Oldman. Ich komme irgendwie auf Gary Oldman und Churchill zu, weil das so aktuell ist, der eine reine Siegergeschichte erzählt. Aber Judy hat auch nur mittelmäßige Kritiken bekommen und Box Office als auch die Rezeption der Kritiker spielt in der Bewertung da auch eine Rolle.
Ja, aber es ist eine der größten Hollywood-Gestalten überhaupt. Ja. Dabei nach den 40er Jahren nur noch in wenigen Filmen zu sehen, aber darunter natürlich A Star is Born. Unvergesslich auch ihre Gesangsdarbietung, Broadway, Carnegie Hall natürlich, das große Konzert. Seit den 60er Jahren später dann noch in einem Film neben Burt Lancaster, Ende der 50er Jahre, glaube ich, und dann aber der Verfall in den 60er Jahren. Nur Aufstieg- und Fallgeschichten gehören natürlich zu Hollywood, werden fast immer ausgezeichnet, geehrt, in Ehren gehalten. Und hier ist eben auch noch die Ikone Judy Garland, ist verwoben mit der Geschichte des Films seit den 30er Jahren. Es ist vollkommen Hollywood. Sie gemacht von Louis B. Mayer, dem großen Produzenten von MGM. Auch da einigermaßen fragwürdig und tragisch. Dann Vincente Minnelli, Liza Minnelli und so weiter, ist natürlich alles drin. Aber in dem Film Judy werden nur die späten Jahre, wird eigentlich nur der Verfall beschrieben. Einerseits eine Beschränkung, die verhindert, es hat ja vor allem den Grund, dass die jüngere Judy Garland von Renée Zellweger gar nicht dargestellt werden könnte. Die Judy Garland, die im Wizard of Oz gespielt hat und die in den 40er Jahren erfolgreich war, könnte von Zellweger nicht dargestellt werden. Diese Jahre kommen nicht vor. Es kommen die allerspätesten Jahre. Ich glaube, nur die 60er Jahre. Sie starb 1969. Dennoch, nichts ist so sicher wie der Sieg von Renée Zellweger. Alles andere war eine Überraschung. Scarlett Johansson, bravouröse Darstellung, weniger grelle Darstellung in einem viel besseren Film, in Marriage Story. Es wäre ihr zu gönnen, sie hat es sowieso verdient. Sie muss im nächsten, übernächsten Jahr wieder antreten. Das ist auch ein Film,
Marriage Story, bei dem es mich nicht wundern würde, wenn er komplett leer ausgeht.
Das ist der Film, der wahrscheinlich leider scheitern wird.
Ich finde, es ist der beste in der gesamten Oscar-Riege, aber ich glaube, dass er keine großen Chancen haben wird. Es sei denn, im Moment, Best Supporting Actress Laura Dern. Es wäre natürlich möglich, dass sie dafür Marriage Story einen kriegt.
Ja, wäre meine Wahl.
Ja, sie ist so ein Konglomerat. Ja, sie ist so eine Mischung aus. Also Laura Dern hat ja gerade extremen Aufwind, weil sie sehr vielseitig und gute Rollen, also wirklich mit sehr gutem Fingerspitzengefühl, sehr gute Rollen ausgepickt hat. Also sie war in der dritten Twin Peaks-Staffel überragend. Sie hat im Blockbuster mitgemacht, wie dem vorletzten Star Wars-Film. Dann Little Big Lies, auch eine sehr gute Serie. Und jetzt als Rechtsanwältin spielt sie praktisch so eine Mischung aus diesen ganzen Rollen der extrem selbstbewussten und erfolgreichen Frau. Und es macht sie auch ganz gut. Also ich finde, dass sie von den letzten vier Rollen, die sie eben gemacht hat, die ich erwähnt habe, vielleicht nicht die beste Rolle ist. Aber ich würde mich für sie freuen, sie hätte es auch verdient.
Sie hat es verdient. David Lynch hat sich vor 15 oder 20 Jahren angekettet vor einem Tor in Hollywood, um den Oscar für sie einzufordern.
Und ist mit dem Pferd spazieren gegangen über den Walk of Fame.
Mhm. Ja.
Also Inland Empire.
Er hat damals alles getan und jetzt ist sie immerhin nominiert worden und ist noch immer in Filmen zu sehen. Übrigens ja auch vorteilhaft gealtert. Ich weiß nicht, sie ist Mitte 50, wahrscheinlich etwas älter.
Ich glaube um die 50, ja. Ende der 60er geboren.
Mhm. Nun, nicht mehr Hauptdarstellerin, aber sie war nie so eine richtige Hauptdarstellerin. In großen Filmen umso eindrucksvoller hier. Johansson und Jojo Rabbit habe ich noch nicht gesehen. Dann Außenseiterin Kathy Bates hat es immer verdient, hat glaube ich auch einen Oscar für die Nebenrolle schon gewonnen, bin aber nicht sicher. Wie heißt die spektakuläre Stephen King Verfilmung mit dem
Misery?
Misery, genau. Mhm. Dafür hätte sie ihn schon verdient. Das
hat sie auch bekommen.
Ach so, gut.
Ja, ja.
Und sie ist in Titanic auch spektakulär, die unsinkbare Molly und so viele Fernsehserien. Kathy Bates ist überhaupt etwas wie jetzt fällt mir der Name nicht ein. Es gab früher eine Nebendarstellerin, die auch mal Hauptdarstellerin war, jahrzehntelang. Und Kathy Bates absolut zuverlässig und immer überzeugend, hätte es so sehr verdient. Dann zwei Filme, die sozusagen Zählkandidaten sind. Greta Gerwigs Little Women, 6 Nominierungen insgesamt. Hier ist Florence Pugh, wird sie, glaube ich, ausgesprochen. Nominiert und Margot Robbie eben nicht für den Tarantino-Film, sondern für Bombshell. Bombshell, ein Film, der hier noch nicht zu sehen war, den ich auch noch nicht kenne, von dem es heißt, es sei der Film zu Me Too.
Ja, das weil eröffnet es geht ja darum,
ihm einige Möglichkeiten.
Die vier Journalistinnen, ich glaube, es sind alle vier sind Journalistinnen, Charlize Theron ist ja auch nominiert, wie sie aufbegehren gegen Roger Ailes, diesen Foxmann, der gefeuert wurde, diese Ikone des Senders, bei dem sich herausgestellt hat, dass er halt auf übelste Art und Weise Frauen drangsaliert hat. Der Film selber hat nur mittlere Kritiken bekommen, weshalb ich glaube, dass er vor allen Dingen berücksichtigt wurde in Nominierung, um halt also blöd wie es klingt, auch der MeToo-Bewegung damit Geltung zu verschaffen, sei es über einen mittelmäßigen Film. Aber ich glaube, dass Bombshell relativ schlechte Chance hat, überhaupt einen Preis zu bekommen. Ich glaube auch, dass ein ähnliches Schicksal Little Women passieren wird. Da ist man auch generell bei dem Thema, warum Frauen bei den Oscars 2020 so unterpräsentiert sind. Ich glaube, dass Little Women keine großen Chancen haben wird. Man könnte allerdings vielleicht Greta Gerwig den adaptierten Drehbuch-Oscar geben. Da wären wir schon in der nächsten Kategorie Best Adapted Screenplay.
Du hast geschickt übergeleitet. Das ist allerdings die Kategorie, in der ich zwar mittlerweile auch keine absolute Einschätzung mehr geben kann, aber
die sehr interessant besetzt, die
Kategorie. Aber mit der allergrößten Überzeugung sage, Steven Zaillian für The Irishman muss den Oscar bekommen. Das ist eine Meisterleistung. Allenfalls von David Mamet gibt es ein solches Drehbuch, in dem 6, 7 unvergessliche Dialoge sind und einzelne Szenen, die unvergesslich sind. Es ist noch dazu die Adaption eines Buches, I Heard You Paint Houses, von Charles Brand, was sozusagen ein nüchternes Sachbuch ist. Das heißt, Zaillian hat komplett die Dialoge erfunden, die Szenen, die Momente.
Ja, ich sage dir, er wird den Oscar nicht kriegen, auch wenn er es verdient hat. Ich weiß es einfach. Ich glaube wirklich,
Irishman wird leer ausgehen. Weil du an Greta Gerwig glaubst.
Ja, ich glaube, also politisch gedacht. Ich glaube, Greta Gerwig wird ihn kriegen. Und wenn sie ihn nicht kriegt, dann kriegt ihn Anthony McCarten für seine Posts. Ich sag's dir, das ist also, so kennt man einfach Hollywood. Ich glaube, dass der Irishman überhaupt nichts bekommen wird. Joker, Todd Phillips, ne, diese Comic-Übernahme ist immer ganz, ganz schwierig. Ich glaube, dass der keine Chancen wird. Taika Waititi, Jojo Rabbit ist auch eine lustige Spaßnominierung, die es nebenbei gibt. Das Rennen wird sich abspielen zwischen dem Irishman, Little Women, Greta Gerwig und Anthony McCarten mit den Two Popes. Und ich glaube, das wird entweder Gerwig sein oder Anthony McCarten.
Ja, also Two Popes ist ein übler Kitsch, eine Klitterung. Ja,
absolut.
Greta Gerwig hat längst den Preis verdient. Nur eben nicht in diesem Jahr, denn Irishman, Zaillian ist genau der Konkurrent, der nicht zu schlagen ist, auch nicht von Greta Gerwig. Dennoch magst du recht haben, es wird genau diese Konkurrenz sein. Joker wäre unverdient, kein besonderes Drehbuch, außerdem von 2 Scorsese-Filmen, größeren Filmen, nämlich King of Comedy und Taxi Driver, nicht geklaut, sondern so in Anlehnung an diese Filme, Motiven aus diesen Filmen. Es gäbe den Joker-Film in dieser Art nicht, gäbe es nicht diese beiden Scorsese-Filme. So, das ist aber eine überschaubare Kategorie. Es gibt die Befürwortung oder den dringlichen Wunsch Zaillian, der auch schon ausgezeichnet wurde, hat Schindlers Liste geschrieben, möge gewinnen. Und es gibt Greta Gerwig und es gibt dann das, was verhindert werden sollte, Anthony McCarten, wäre ganz unverdient.
Kommen das wäre beim Screenplay, genau, wolltest du
ja
auch.
Ja, zum Original Screenplay.
Würdest du sagen, kann Tarantino noch damit zufrieden sein, möglicherweise seinen dritten Drehbuch-Oscar zu bekommen?
Nein, das wäre läppisch.
Ja, aber ich glaube, er wird zum Grüßonkel. Ich glaube, er wird Beckenbauer-mäßig hochgeschickt, er kriegt seinen dritten. Ich glaube nämlich, dass dieser Film sowohl, aber dazu werden wir auch noch kommen, für Best Picture als auch Best Director, keine großen Chancen hat. Ich glaube, dass sie ihm seinen dritten Drehbuch Oscar kriegen und das wird ihm nicht gefallen.
Ja, aber immer noch besser als kein Oscar oder gar kein Oscar.
Verdient hätte ihn Noah Baumbach für Marriage Story.
Ja, Noah Baumbach hat das bei weitem beste Drehbuch geschrieben, die besten Dialoge. Es ist Once Upon a Time in Hollywood ist weit entfernt davon, das beste oder eines der besten Drehbücher von Tarantino zu sein. Es ist eine Nummernrevue, es fällt vollkommen auseinander. Es sind auch nicht sehr geschickt erfundene Szenen. Es sind einige amüsante, aber der Film ist viel zu lang. Die Erfindungen sind nicht überzeugend. Der Film ist überhaupt nicht kohärent. Es sind auch keine faszinierenden Gestalten. Manches ist sogar albern. Ich glaube auch nicht an Tarantino. Sam Mendes für 1917. Der Film wird einige Oscars, vor allem in technischen Kategorien, bekommen. Mendes hat wahrscheinlich sogar eine Chance für den besten Film, für die Regie. Vielleicht wird es ein Konzessionspreis, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Geschichte, die da so hektisch oder in einer Einstellung oder anders gesagt ohne Schnitte erzählt wird, dass die an dem zutiefst menschlichen, einfühlsamen, empfindlichen Marriage Story.
Ja, das ist das Problem von Kriegsfilmen. 1917, also als Kriegsfilm, der im Ersten Weltkrieg spielt. Ich erinnere nur an Saving Private Ryan. Das ist derjenige Kriegsfilm, mit dem dieser Film noch am häufigsten verglichen wird. Hat auch kein Drehbuch-Oscar bekommen. Ich glaube, Platoon 86 hat auch kein Drehbuch-Oscar bekommen. Also es ist eine große Herausforderung, neben der technischen Brillanz eines Films, was wie es für Kriegsfilme geschaffen ist, tatsächlich noch Dialoge zu fabrizieren, die einen ähnlichen Impact haben. Also das scheint eine Herausforderung zu sein und ich glaube auch, dass Sam Mendes da wenig Chancen hat, aus dieser wie erfunden wirkenden Geschichte, auch wenn sie sozusagen aus dem Lebensbericht seines Großvaters, glaube ich, datiert, einen Oscar
abzuholen. Ja, es ist sicher eine Künstlerei. Mendes ist natürlich ein sehr guter Autor, der vom Theater kommt. Aber Baumbach ist sowieso unschlagbar. Dann gibt es Knives Out, ein Film, der viel höher sogar noch eingeschätzt wurde. Ein Ensemblefilm, behaglicher, altmodischer, altertümelnder, uninteressanter Film. Rian Johnson hat dieses Drehbuch geschrieben. Ich hatte mehr Nominierungen sogar für Knives Out erwartet. Aber das ist ein reiner Unterhaltungsfilm. Und ich kenne Parasite nicht. Das ist der Film, der in Cannes ausgezeichnet wurde mit dem Hauptpreis. Hier haben Bong Joon-ho und Han Jin-won das Drehbuch geschrieben. Die werden nicht gewinnen, weil Parasite als bester nicht englischsprachiger Film wahrscheinlich
ist ausgezeichnet wird. Ist auch sehr gut besetzt, ne? Weil Almodovar dabei ist. Ne? Almodovar ist auch für den besten fremdischen Film nominiert. Es wird irgendwie ein hohes Gipfeltreffen, was man in dieser Kategorie auch selten hat.
Man würde annehmen, dass Almodovar gewinnt, aber da hat man sich schon manches Mal getäuscht. Almodovar ist wahrscheinlich sogar zu bekannt und man fragt sich, warum er überhaupt in der Kategorie nominiert wird. Aber nun, es ist so, auf französische, große englische Filme, natürlich nicht englische Filme, sondern französische Filme, spanische Filme, italienische Filme, die in diesen Sprachen gedreht sind, werden da nominiert. Ich glaube aber, Parasite hat eine gute Chance auch gegen Almodovar. Da könnte es sein, dass Banderas den Preis nicht bekommt, Almodovar auch nicht. Andererseits kann es auch sein, dass die darüber befindende Jury oder dass die einzelnen Juroren denken, Almodovar muss es jetzt sein. Das ist eine Art von Autobiografie und dann auch wieder nicht, sondern ein Vexierspiel. Also in dem Film ist alles absehbar und so, wie man es sich denkt, ist er etwas verstellt, die Autobiografie, dann ist Banderas natürlich ein ganz anderer Typus, als Almodovar jemals gewesen ist. Und das wurde von der Kritik auch gern zur Kenntnis genommen. Aber richtig, es war niemand wirklich begeistert von dem Film. Es werden alle Almodovar-Motive noch einmal angerissen.
Ja, vielleicht ist ja auch die Tatsache, dass Banderas als Best Actor ins Spiel gekommen ist, auch ein etwas ungelenker Versuch, die Diversität aufrechtzuerhalten in der Kategorie, weil er halt sozusagen ein Spanier ist.
Ja.
Wenn man schon bei Actress, um jetzt mal so ganz blöd alle Ethnien in einen Topf zu werfen, wenn man da schon Jennifer Lopez vergessen hat, dachte man vielleicht, wenn man Best Actor dann mit Antonio Banderas
das ist wirklich gesucht wäre, ne? Oder gewollt, ist aber nicht auszuschließen, dass das so eine Überlegung dabei auch von Bedeutung ist, wobei man auch sagen kann, naja, es sind ja zwei englische Schauspieler, Anthony Hopkins und Jonathan Pryce, wobei englische Schauspieler immer bevorzugt wurden, John Gielgud, Laurence Olivier, das waren, um nur einige zu nennen.
Allerdings Anthony Hopkins.
Ja, Richard Burton hat den Oscar nie bekommen, Peter O'Toole, nicht Burton, war glaube ich sechsmal nominiert, Peter O'Toole war achtmal nominiert, aber natürlich die englischen Theatermimen, zu denen Hopkins auch zählt, sind sehr beliebt.
Wir haben es ja damals in The Dark Knight von 2008 zu verdanken, dass weil dieser Film nicht als Best Picture nominiert wurde, womit viele gerechnet hätten, die Academy sich danach gesagt hat, wir öffnen diese Kategorie Best Picture über mehr als 5 Beiträgen, nämlich maximal 10. Jetzt haben wir da 9 Filme insgesamt drin, die sozusagen so ein Abbild derjenigen Filme darstellen, die am häufigsten nominiert worden sind. The Two Popes fehlt zum Glück. Wir haben jetzt eine sehr große Liste, Ford vs. Ferrari, der kaum vorkommt, was auch viel gewundert hat. Auch Christian Bale wurde nicht nominiert,
also
den Irishman. Und ja, Marriage Story, Jojo Rabbit, Joker, 1917, Once Upon a Time in Hollywood und Parasite. Also ich lege mich fest, auch wenn es nicht der beste Film ist, 1917 wird der als Best Picture ausgezeichnet.
Ja. Ich hab da so unhöflich hineingelacht bei Ford vs. Ferrari. Du hattest Christian Bale gesagt, ja, da hätte man eine Nominierung erwartet, aber ich glaube, alle haben Christian Bale über. Ne? Also jedes Mal sehr utrierte, absichtsvolle Darstellungen und dieser wirklich vollkommen bizarr belanglose Film.
Dick Cheney wäre seine Chance gewesen.
Mangold. Ja.
Hat er nicht bekommen.
Ja. Aber das war ja auch mit Ansage, das war ja auch angefressen oder mit Fettsud und mit applizierter Glatze und alles schrie Oscar, Oscar, Oscar. Und Bale ist nicht beliebt, hat doch gute Gründe, vielfach ausgeführt, Tobsuchtsanfälle und dergleichen, unausstehlich. Hat man so oft gehört, dass man schon nicht mehr glaubt. Aber das haben nun auch, was selten ist, andere Schauspieler und Leute, die am Set gearbeitet haben, was man bei Kevin Spacey dann erst nach seinem tiefen Fall erfahren hat.
Naja, viele haben bei Ford vs. Ferrari ja auch gesagt, dass der Film zu altmodisch sei, zu sehr, also nicht mehr den politischen Bedürfnissen entsprechen, weil er halt von zwei Haudegen erzählt, die Sprit durch die Gegend pusten. Ne? Also ja. Das ist halt die alte Geschichte, aber so sind Abenteuerfilme der 60er halt konstruiert. Also ich fand es auch ein bisschen lame, halt zu sagen, halt, wie man darf diesen Film nicht zu sehr ins Rampenlicht stellen, weil er halt nicht mehr zeitgemäß ist, was sozusagen das Klimaabbild angeht.
Von außen herangetragene Gründe, die natürlich mit Kunst nichts zu tun haben. Nur der Film hat mit Kunst auch nichts zu tun. Es gab Le Mans von Steve McQueen, ein misslungener Film, aber ein hochinteressanter misslungener Film von 1971, der auch ein spektakulärer Flop war, wie all diese Grand Prix und Rennwagenfilme. Auch der Film, der so heißt, Grand Prix aus den 60ern mit James Garner. Ein großes Projekt
von John. Ist das der von Polanski?
Nein, ist von John Frankenheimer, glaube ich.
Hat Polanski nicht auch so einen Rennfahrerfilm gemacht?
Ja, aber wann könnte das gewesen sein? Doch nicht in den 60er Jahren.
In den 70er. Bevor er aus Hollywood gegangen ist, ne? Wann war das? Vor 76.
Ja, aber Chinatown und dann.
Da kam schon der Mieter, ne? Nee, stimmt. Ja, okay.
Aber all diese Filme waren erstens nicht erfolgreich. Keiner wurde je ausgezeichnet. Ich kann mich nicht daran erinnern. Also Sportfilme ja übrigens sowieso nicht.
Ich sage nur Rush von Ron Howard. Hat auch keine Chancen gehabt.
Ja, ganz genau.
Ja. Und der hat Filme wie Fußballerfilme sind schwer zu vermarkten.
Aus den allerbesten Gründen keine Chancen gehabt. Auch für den Darsteller ist Niki Lauda nicht, ne?
Ja, wobei Daniel Brühl war ganz gut. Also ja. Ich bin ja großer Daniel
Brühl. Er hat das sehr gut gemacht, aber wurde natürlich nicht berücksichtigt. Ausgerechnet diese Darstellung, da hätte es vielleicht mal eine Nominierung gebraucht, ähnlich wie bei Ulrich Mühe.
Brühl wurde ja nominiert.
Das Leben der anderen.
Brühl wurde Oscar nominiert für Rush.
Ja, aber es ist auch eine Ungerechtigkeit. Übrigens hat ein deutschsprachiger Schauspieler, Maximilian Schell, 1964 den Oscar gewonnen. Mhm. Für das Urteil von Nürnberg, glaube ich. Und sehr zu Recht.
Ja. Best Director, Arne.
Also, lass uns doch bei der Liste bleiben.
Ja, okay.
Ich sage jetzt meinen Favoriten und meine einzige Wahl, Irishman von Scorsese.
Aber glaubst du, er kriegt den auch?
Davon bin ich nicht überzeugt. Aber ich wäre nicht sehr traurig, wenn Noah Baumbach den Preis bekäme für Marriage Story, was ich aber noch viel unwahrscheinlicher finde.
Das Problem ist, es hat in den letzten Jahren, also ich bin ja ein großer Fan von Oscar Sweeps, also sprich von Filmen, die ganz viel Preise absahen. Ich finde das irgendwie statistisch toll und ich freue mich dann für den Gewinner. Ich finde Filme, die mehr als 7 Oscars kriegen, ganz toll. In den letzten Jahren ist es leider so passiert, dass zu viele Partikularinteressen berücksichtigt werden mussten und der beste Film meistens der ist, der nur noch ein oder zwei weitere unwichtige Oscars bekommt. Das heißt, das könnte passieren, dass ein Film wie Marriage Story oder Irishman, die wenig Oscars wahrscheinlich kriegen, dann zumindest Best Picture quasi den Trostpreis bekommen, weil der Best Picture Preis so entwertet wurde. Aber auch wenn mein Lieblingsfilm Marriage Story ist, ich glaube, der wird keinen einzigen Oscar kriegen. Und ich glaube auch, dass der Irishman den Best Picture nicht bekommen kann, weil er keinen anderen Oscar bekommen wird. Und brauchst als Best Picture zumindest einen weiteren. Ja. Ich wüsste nicht, welcher das sein könnte, außer vielleicht
Drehbuch. Also Trostpreis ist es deshalb, oder es ist nicht mehr überzeugend, weil 9 Filme nominiert sind mit dieser Beliebigkeit. Ist natürlich eine seltsame Entscheidung. Tür und Tor geöffnet und es könnte sogar der Joker sein, wahrscheinlich wirst du recht haben mit 1917, Parasite hat keine Chance, Once Upon a Time in Hollywood glaube ich aber auch nicht, ist kein Film, der Hollywood illuminiert.
De Niro auch, würde einen Oscar kriegen, wenn er Irishman gewinnt, er ist ja auch gelistet als Produzent.
Richtig, ist ja auch Produzent, Co-Produzent des Films, neben übrigens Scorsese und zwei anderen. Sollte Irishman nicht gewinnen und vielleicht sogar in den Schauspiel, also in der Nebendarstellerkategorie auch nicht gewinnen und sollte sogar Steven Zaillian für das adaptierte Drehbuch nicht gewinnt, bleibt Thelma Schoonmaker die berühmteste, die allerbeste und älteste Cutterin der Welt für ihre Schnitttechnik Irishman. Dagegen spricht natürlich auch manches, nämlich etwa die technische Machart und sicher auch die Schnitttechnik von 1917, den ich noch nicht gesehen habe.
Naja, 1917 ist ja bekannterweise nicht für den Schnitt nominiert.
Richtig.
Weil,
aber könnte man nicht sagen, wenn das nicht... Nein, kann man nicht.
Das ist, mich würde interessieren, also es gibt ja Filme, die ganz offensiv mit sehr wenigen Einstellungen gedreht wurden, wie The Revenant oder Birdman, die Inarritu-Filme. Soweit ich weiß, wurden beide damals für den Schnitt nominiert. Jetzt bei Best Film Editing, wo suggeriert wird, aber mit offenen Karten trotzdem gespielt wird, dass dieser Film wenige Schnitte hat und die Schnitte oft auch durch schwarze Leinwand auch gezeigt werden, ist es doch absurd, diesen Film nicht für den Schnitt zu nominieren. Deshalb verstehe ich die politische Entscheidung auch nicht. Aber mit der jetzigen Aufstellung bei Best Film Editing, Ford vs. Ferrari, Irishman, Thelma Schoonmaker, Jojo Rabbit, Joker und Parasite, ist es für mich auch vollkommen klar, da hast du recht, dass der Irishman hier einen Oscar kriegen wird. Sie hat ja also wahrscheinlich mindestens schon einen bekommen für Die Pate, denke ich. Vielleicht sogar für Raging Bull.
Ja, Die Pate ist auch ein auffällig geschnittener Film, in dem der Schnitt auch von einiger Bedeutung ist, also sozusagen rasant geschnitten. Mhm. Es gibt aber beim Irishman, ein Film, der ja 3,5 Stunden lang ist, ist das für Schoonmaker so charakteristische, zwischen sehr knapp geschnitten, schnell, in schneller Abfolge geschnittenen und dann sehr langen, ausführlichen, fast quälenden Szenen, Dialogen, die nahezu ungeschnitten sind und die den seltsamen Rhythmus dieses Films bestimmen, der freilich mit dieser epischen und episodischen Struktur das auch es nötig macht, dass so viele Zäsuren und Unterschiede im Tempo enthalten sind. Also das ist sehr wahrscheinlich. Ford vs. Ferrari ist natürlich ein Film, bei dem offenkundig ist, weshalb der Schnitt von Bedeutung ist. Aber ein bedeutungsloser Film. Niemand kommt gegen Thelma Schoonmaker an. Sicher auch nicht Jojo Rabbit. Auch sogar Parasite nicht, denn hat natürlich keine Meriten der Schnitttechniker Yang Jin-Mo. Joker, naja... Joker kommt natürlich für alles in Frage. Aber vor allem werden die Menschen, die hier zu entscheiden haben, sich Thelma Schoonmaker, die etwa 80 Jahre alt ist, nicht entgehen lassen.
Aber
das ist wahrscheinlich sogar die sicherste Wette.
Die ist sicher und eine technisch verwandte Kategorie ist viel komplizierter aufgestellt, nämlich beste Kamera. Also das ist wirklich hochklassig besetzt. Du hast den Irishman, Joker, The Lighthouse, was mich sehr gefreut hat, die einzige Nominierung für diesen Film, ein Film, der wirklich so aussieht, als wäre er 1910 gedreht worden. 1917, Roger Deakins, letztes Jahr erst mit Blade Runner oder vor 2 Jahren für Blade Runner seinen ersten Oscar nach vielen Nominierungen bekommen. Und Once Upon a Time in Hollywood, Robert Richardson. Also das ist auch eine extrem cineastisch aufgestellte Kategorie, weil sie sich ausschließlich um Filme dreht, die nicht in der Neuzeit spielen. Und es ist allen diesen Filmen gelungen, extrem gut auszusehen. Also das ist zum Beispiel auch ein Plus, das der Joker hat. Das ist tatsächlich ein Film, der meiner Ansicht nach so aussieht, als wäre so gritty 1980, 1981 gedreht worden. Also es ist wirklich eine sehr interessante Aufstellung. Und ich glaube, dass Roger Deakins hier seinen zweiten Oscar kriegen wird.
Nachdem er...
Blade Runner 2049, ja, ich glaube, da kommt man nicht dran vorbei. Also die Alternative wäre wahrscheinlich dann nicht der Irishman oder Rodrigo Prieto, sondern wahrscheinlich Lawrence Scherr für den Joker, weil dieser Film einfach auch zwar nicht sehr gelungen ist, da sind wir uns beide einig, aber trotzdem sehr gut aussieht.
Ja, Lawrence Scherr hat ihn verdient. Allerdings hat ihn auch Jarin Blaschke für The Lighthouse verdient, was sehr unwahrscheinlich ist bei einem so unkommerziellen Film, der kaum Aufmerksamkeit bekommen hat. Zu Unrecht übrigens.
Willem Dafoe hätte auch nominiert werden können, ne? In dem Leiter.
Hätte man auch erwartet, aber wird Dafoe nicht alle 3 Jahre wieder nominiert, zumindest für eine Nebenrolle.
Ja. Florida Project wurde er nominiert.
War auch für einige Hauptrollen nominiert. Sicher für die Nebenrolle im englischen Patienten. Hat er nicht da den Oscar auch bekommen für den englischen Patienten?
Willem Dafoe hat, glaube ich, keinen Oscar.
Das geht ja zurück bis zu Platoon. Ja,
das war seine erste Nominierung.
Ja.
Ich glaube, dass er keine einzigen Ausgaben bekommen hat. Van Gogh wurde er nominiert letztes Jahr, glaube
ich. Ja, das war natürlich sozusagen mit Ansage auf Zuruf pflichtgemäß, pflichtschuldig und alles, was man sich ausdenken kann. Und doch hat er mit Van Gogh nicht obsiegt, wahrscheinlich, weil Kirk Douglas den schon Ende der 50er Jahre gespielt hat.
Das Lustige ist doch, William Dafoe ist doch 66 und hat irgendwie Van Gogh gespielt, der sich mit wie vielen Jahren umgebracht hat? 36?
Ja,
der. Und es fiel überhaupt nicht auf. Ja, weil die Leute früher damals älter aussahen, ja, als sie jung waren. Ja. Leute, die im 1800 gelebt haben, 1900, ja, die sahen einfach schon mal 20 Jahre älter aus.
Ja, und es genügt natürlich auch das Appel Ohr bei Van Gogh. Dann glaubt man jedem, dass er Van Gogh ist, wenn er mit verbundenem Ohr oder verbundenem Kopf erscheint. Das genügt.
Also Jaren Blaschke. Arne, Kamera, es gab doch, vor 2 Jahren war das doch diesen Riesenskandal, als die Oscar Academy aus Zeitgründen es eingeführt hat, dass die Gewinner der Oscars irgendwie nur in den Werbepausen gezeigt oder es war so geplant, es wurde nicht so durchgesetzt. Es war doch geplant, dass aus Zeitgründen, um das Timing und die Spannung zu erhöhen für die vermeintlich wichtigen Kategorien, die vermeintlich unwichtigeren wie die Kamera in den Werbepausen verfrachtet wird. Und jetzt siehst du mal diese Liste durch und überleg mal, wie absurd das wäre, diese Leute, das ist ein wirklich toller Kamerajahrgang, dann einfach in die Werbepause zu verlegen.
Ja, also da wird es für eine Minute Dankesrede noch reichen. Mhm. Oder sind es 40 Sekunden? Naja, eine Minute wahrscheinlich und anderthalb Minuten. Es wird ja dann nur einer auf die Bühne kommen, anders als bei Soundmixing und Sound Editing.
Ja, das sind ja die lustigen Momente. Genau, Special Effekte, kommen immer 4 Leute auf die Bühne.
Ja.
Einer darf reden, dann setzt das Orchester ein und die anderen 3 gucken bedröppelt.
Ungefähr so. Aber oder sie haben erstens gar nicht damit gerechnet, dass sie ausgewählt werden, oder jedenfalls nichts vorbereitet für den Fall, dass sie ausgewählt werden. Sie haben sich bereits auf einen geeinigt, der Sprecher ist. Das wird ja auch ungefähr so sein bei, was haben wir jetzt gesagt? Best Production Design, Sound Editing, Sound Mixing. Das sind immer 2, 3, 4 Leute.
Ja.
Kostüm. Das ist meistens ein Designer oder eine Designerin.
Oh, Kostüm. Hier
ist es für Irishman unwahrscheinlich. Ja, Joker, Mark Bridges, Little Women. Ich sag,
Once Upon a Time in Hollywood. Ja. Die sahen einfach alle zu gut aus.
Ja, das ist sehr überzeugend. Arianne Phillips. Mhm.
Lass uns noch mal kurz über den Best Original Score und den Best Original Song reden. Eine Isländerin, ich versuche sie auszusprechen, Hildur Guðnadóttir, hat ja schon den Golden Globe bekommen für Joker. Also ich bin ja ein großer Gegner von Filmmusiken, die vor allen Dingen auf Atmosphäre und Temp-Music-artiger Atmosphäre ausgelegt sind, also auf die Aneinanderreihung entweder verstörender oder schöner Töne, die aber streng genommen zusammen keine Melodie ergeben. Also das nervt mich tierisch. Und das ist so ein Trend, das sich in Hollywood breit gemacht hat, für den auch Hans Zimmer mit verantwortlich ist, dass es weniger um Melodien, als nur um schönen Klang und Harmonien geht.
Ja.
Das nervt mich. Also andererseits hat Alexandre Desplat, der nominiert ist für Little Women, auch schon 2 Oscars. Also ich könnte mir vorstellen, dass man tatsächlich entweder Randy Newman jetzt endlich seinen Oscar gibt, oder John Williams, der mit 53 oder 52 Nominierungen seinen eigenen Nominierungsrekord gebrochen hat und gesagt hat, er würde für Star Wars aus Altersgründen nicht mehr zur Verfügung stehen, damit sozusagen den Ehren-Oscar geben. Was natürlich Quatsch wäre, weil dieser neue Star Wars-Film keine einzige erinnerungswürdige Melodie in sich trägt, außer die alten.
Nein, das ist ein großer Unfug, dieser Film, und ist alles zerhackt und
genau,
es sind die alten Motive des John Williams, der wie oft nominiert
hat? 52 oder 53 Mal.
Und wie oft wurde ausgezeichnet? 2 Mal.
5 Mal.
Fünfmal?
Ja, 5 Oscars.
Noch sehr häufig. Ja. Viel häufiger als Ennio Morricone.
Ja, er hat die meisten Soundtrack-Oscars.
Ja. Also John Williams nicht. Thomas Newman hat immer eine Chance. Aber es soll jetzt endlich Randy Newman sein, der für diesen belanglosen Song You've Got a Friend in Me dann ausgezeichnet wurde. Das war ein reiner Trostpreis.
Für welchen Film war das nochmal?
Toy Story 2 wahrscheinlich oder dergleichen. Ich weiß es nicht mehr genau, aber es ist jetzt 18 Jahre her, glaube ich. Danach hat er aufgegeben, hat alles aufgezählt, wem er alles danken müsste für bei all den Nominierungen, bei den Filmen, die er seit 1980 gedreht hat. Also war 22 Jahre her. Hat er
diesen Song gemacht für Toy Story 2, When She Loved Me oder so? Über diese Puppe, die Altersgründen unter das Bett geworfen wird, weil das Mädchen immer größer wird, das mit der Puppe. Das war einfach ganz schön.
Ein viel, viel schönerer Song als You've Got a Friend in Me, das man ja so ähnlich auch von James Taylor kennt. Und das
oder Right Said Fred.
Ja, das hat hinten dass er hingeworfen hat und da hat es dann gereicht. Er war in manchen Jahren mit 2 Songs von aus unterschiedlichen Filmen oder sogar aus denselben Film nominiert. Aber er müsste endlich für eine richtige Filmmusik ausgezeichnet werden.
Hat er sich jemals dazu geäußert? Macht er sich wenigstens darüber lustig, dass er noch
hat sich natürlich immer wieder darüber lustig gemacht. Deshalb dankte er, fing er an, begann er seine Dankesrede, ich glaube, es war 2002, mit dem Dank an Milos Forman, der ihm Ragtime 1980 ermöglicht hatte. Und dann deutet er an, er könnte jetzt so weitermachen, Barry Levinson, für den er The Natural geschrieben hatte, mit Robert Redford 1984. Und so viele andere Filme, dann erst später kamen Ragtime, die Animationsfilme.
Ne? Du weißt ja, in welche Konkurrenz er da getreten war. Das war das Jahr, in dem auch Vangelis, der hatte dann gewonnen,
ja, mit Chariots
of Fire, aber auch der beste Soundtrack des Jahres, da kommen wir wieder zu meinem alten Helden, der jetzt nicht mehr so gut ist, John Williams, das Imperium schlägt zurück, Imperial March, Darth Vader, das war also auch ein super Soundtrack hier, aber das können wir schon mal ankündigen, in der nächsten Sendung wird es ja auch unter anderem um Oscar-Klassiker gehen, da kommen wir nochmal drauf zurück, aber jetzt, ich würde mich also auch freuen über Randy Newman, einfach auch deshalb, damit Marriage Story überhaupt einen Oscar kriegt.
Ja, auch deshalb. Also Desplat, jetzt, der wird in den nächsten Jahren immer und immer wieder nominiert werden. Könnte auch dann eine Anerkennung für Little Women sein, aber Hildur Guðnadóttir könnte sozusagen auch eine Anerkennung für die Komponistin sein oder für Frauen überhaupt. Das wird dann ja auch festgestellt werden, so wie es bei den Nominierungen bereits festgestellt wurde, dann nach der Verleihung, dass nur so wenige Frauen ausgezeichnet worden, weil auch nur so wenige nominiert wurden. Dann wird wieder gesagt, ja, aber es sind ja auch nur so wenige Regisseurinnen und nur so wenige Komponistinnen und so weiter. Aber Hildur Guðnadóttir ist eine Komponistin, wäre eine würdige Gewinnerin für den Joker. Kein so auffälliger Soundtrack. Bei Randy Newman ist es eine fein gespielte Kammermusik, im Wesentlichen Klavier, ist ein Pianist. Genau innerhalb seines Registers. Ich wusste, bevor ich den Film sah, gar nicht, dass Newman die Musik geschrieben hat. Und die fiel mir auf, also bei der vierten oder fünften Szene, als es so ein Zwischenspiel gab, dachte ich dann, das ist doch Musik von Randy Newman. Und es ist Musik von Randy Newman. Und manchmal setzen die Streicher ein. Das steht also sozusagen in der Maler-Tradition, in der Newman sich immer gesehen hat. Und das hat er immer wieder gesagt. Übrigens hat er sich nebenbei auch immer mal wieder lustig gemacht über die vielen Nominierungen. Ich glaube, er war 16 Mal nominiert, entweder für den Best, für Song oder für Filmmusik. Und hat, wie gesagt, nur diesen einen Preis
bekommen. Ist er erstaunlicherweise streng genommen als Filmkomponist fast erfolgreicher als Nicht-Filmkomponist.
Oh ja, viel erfolgreicher.
Das ist ja das Interessante. Ja. Das ist ja in Hollywood sowieso, weil es nicht die Filmindustrie ist, aber er wird ja fast mehr als Filmkomponist wahrgenommen inzwischen als normaltourender Künstler mit regulären Studioalben.
Oder eigentlich auch nicht wahrgenommen, aber viel weniger noch werden seine Platten wahrgenommen und seine Songs. Bringt uns zu den
Songs. Das ist interessant. Also der hat ja Rocketman, ich glaube vielleicht sogar eine von nur zwei Nominierungen bekommen. Ein Film, der bei den Golden Globes, die ja durch die Kategorie Musical and or Comedy sowieso breiter gefächert natürlich sind, aber da groß abgeräumt hat, aber hier mit einem Elton John Song verzeichnet ist, der allem Anschein nach ein neu geschriebener sein muss, sonst könnte er ja nicht aufgenommen werden.
Ja, das ist leider so, ja.
So schon, also
Elton John und Bernie Taupin.
Diane Warren ist für den Film Breakthrough, den ich überhaupt nicht zuordnen kann, den kenne ich nicht.
Auch nicht, aber Diane Warren ist genau die
Götterin,
Songschreiberin, ne? Ja. Die seit Jahrzehnten noch mehrfach dort schon geführt wurde, nominiert war.
Dann gibt es noch wieder Randy Newman für Toy Story 4. Dann gibt es den obligatorischen Frozen-Song.
Und ja, immerhin ist Frozen da.
Ja, es ist durchaus da, also zwar nicht mit Let It Go.
Aber Kristen Anderson Lopez und Robert Lopez, das scheinen Spezialisten für Zeichentrickfilme zu sein.
Ja, die haben ja schon den Score gemacht für Frozen 1, der ausgezeichnet wurde. Also da haben sie zuverlässig abgeliefert und Stand-Up aus dem Film Harriet von Joshua Brian Campbell und Cynthia Erivo. Das ist ja der Film über die Underground Railway, die Sklaven befreien.
Ja. Also nach dem Roman, der Name des Autors ist mir
entfallen. Der übrigens auch einen Zombie-Roman geschrieben hat. Wie heißt er noch? Colson Whitehead.
Ja,
aber Colson Whitehead. Ich bin mir nicht sicher, ist es nicht eine andere Vorlage? ich will es auch nicht
sagen. Ach so, es handelt von der Underground.
Ja, die er dann auch in einem Roman beschrieben
aber,
hat.
Ja, das ist dasselbe Thema, aber es ist nicht nach dem Whitehead.
Hat aber aufgrund der politischen Situation natürlich automatisch Oscar schauen.
Ja, Cynthia Erivo ist auch nominiert für als Schauspielerin.
Genau.
Als in Harriet.
Ja.
Ja, das erhöht aber ihre Chancen nun nicht als Co-Autorin dieses Songs. Ich glaube aber, übrigens hat der Randy Newman Song einen sehr guten Titel, I Can't Let You Throw Yourself Away.
Ja, das ist großartig.
Ja, also das ist ein sehr gelungener Titel eines Randy Newman Songs. Wahrscheinlich
hätte auch von Morrissey sein können.
Ja, von dem auch in wenigen Wochen eine neue Platte erscheinen wird.
Ja.
Ich glaube, man wird sich Elton John und Bernie Taupin nicht entgehen lassen.
Meinst du?
Love Me Again.
Ja, ich glaube wieder Rocket an Frozen 2. Ich glaube, es wird Into the Unknown, den ich auch wirklich nicht schlecht finde, den Song.
Ah, der Trostpreis für Frozen.
Andererseits hast du natürlich recht, Elton John, wobei das wäre schon sein zweiter Oscar. Ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt irgendeinen Popstar gibt, der mehr als einen Oscar bekommen hat. Also ich weiß noch, Sting und U2 werden sich ärgern, die wurden schon zweimal nominiert im Übergang.
Phil Collins einmal gewonnen.
Ja, Elton John hat einen bekommen. Also klar, warum nicht? Dann soll er den zweites Mal bekommen. Und hätte Rocketman halt auch sein Bohemian Rhapsody-Oscar bekommen.
Also gegen Into the Unknown und Frozen spricht, dass Kristen Anderson Lopez und Robert Lopez nichts versprechen, keinen Auftritt und nichts Spektakuläres, würde mehr oder weniger drüber hinweggegangen werden.
Stimmt.
Aber es werden natürlich diese Lieder immer eingestreut, bevor der Preis dann vergeben wird, wird jeweils eine Minute daraus gespielt oder eine halbe Minute vielleicht. Oder es wird ein Potpourri geben. Warren hätte es auch verdient, weiß man nicht. Aber Breakthrough, das ist natürlich auch kein
Film. Ich kenne den Film überhaupt nicht.
Ich habe auch nicht mal davon gehört.
Aber
es ist eine Nebenkategorie.
Wir haben eine ganz wichtige Kategorie vergessen. Oder beziehungsweise
Dokumentar.
Nämlich den Director. Da hatte ich ja schon gesagt, dass ich glaube, dass es Sam Mendes ist. Genau. Da brauchen wir natürlich noch deine Meinung dazu. Also ich glaube, dass ich hoffe, dass Todd Phillips ihn nicht bekommt. Es wäre mir auch egal, ob Sam Mendes ihn bekommt. Ich würde Scorsese gönnen, natürlich. Mein Finger auf Tarantino, dann gibt ihn einen Oscar, dann ist er vielleicht auch ein bisschen ruhiger. Aber ich glaube, dass Sam Mendes den kriegt.
Ja, Mendes wurde halt zu früh, vielleicht auch nicht vollkommen berechtigt, für American Beauty ausgezeichnet, vor 20 Jahren, vor genau, fast genau 20 Jahren, vor 21 Jahren. Nee, die Verleihung war im Jahr 2000, Film 1999.
Der dürfte jetzt, glaube ich, auch erst Mitte 50 sein.
Ja, aber er hat seitdem auch keine bedeutenden Filme gemacht. Ich jedenfalls kann mich an keine erinnern.
Zwei mittelmäßige James-Bond-Filme.
Ja, allerdings. Was insofern bemerkenswert war, als er überhaupt verpflichtet wurde, als sie einigermaßen gelungen sind oder eigentlich außerhalb seines Fachs, der Dialoge wegen, von denen es ja nicht viele gibt in diesen Bond-Filmen, anders als in früheren, wurde er wahrscheinlich verpflichtet. Immerhin hat er es hingebracht sozusagen. Ja, 1917, ich befürchte es. Ich kann mir aber nicht vorstellen, bei allen Einschränkungen, was Netflix betrifft und möglichen Animositäten, die ja mittlerweile hinangestellt werden müssen oder die, glaube ich, auch beiseite geschoben werden müssen. Muss es Irishman sein, muss es Scorsese sein, vielleicht ist es die letzte Gelegenheit. Scorsese hat nur die eine Auszeichnung bekommen für Departed. Vorher gab es ungefähr 10 Gelegenheiten, Scorsese auszeichnen und 10 bessere Gelegenheiten als Departed auszeichnen.
Ich finde es also schade, dass in der heutigen, das ist natürlich auch ein Zeichen der Netzkultur, der sogenannte Backlash extrem früh zuschlägt, dass ein Film zunächst gelobt wird, aber dann die Aber-Punkt-Punkt-Punkt-Stimmen kommen, die sagen, Folgendes stimmt nicht. Also Sam Mendes wird ja vorgeworfen, dass, also zu dem Film 1917, dass er, also dem wurde ja vorgeworfen, dass er halt irgendwie nur so täte, als hätte er keine Schnitte, wobei er mal damit offen umgegangen ist, dass es nun mal überhaupt keine Schnitte gibt. Also es ist ein unberechtigter Vorwurf. Mhm. Bei Scorsese sagt man ja, dass sie die gesamte Geschichte des Frank Sheeran ja auch so ein bisschen, also dass sie nicht belegt ist, dass sie teils ausgedacht ist und dass das sozusagen gegen die Umsetzung springen, was natürlich Quatsch ist, weil es ist ein Hollywood-Film, bei dem man natürlich damit spielen kann, was stimmt und was nicht stimmt. Das ist ja keine 1:1 Lebensgeschichte, bei der man die Lebensbeichte abnimmt, die verifiziert werden müsste. Ja,
ist eben kein Dokumentarfilm, das ist ein anderes Fach. Diese Filme kennen wir nicht, deshalb können wir über die Kategorie gar nicht sprechen. Man erfährt es dann ja immer erst, oder man sieht dann den Film, der ausgezeichnet ist, wenigstens später. Aber nein, das ist kein Einwand. Umso mehr ist es ein Scorsese-Film, umso mehr ist die Leistung von Steven Zaillian zu würdigen. Und umso mehr ist es ein vollkommen geschlossenes künstlerisches Universum und ein Kunstwerk von 3,5 Stunden. Dabei auch mit Längen oder mit Fragwürdigkeiten. Und dabei in der auch für Scorsese durchaus typischen Zerrissenheit, die es auch in Casino und auch in Goodfellas gibt. Und in vielen anderen kürzeren Nicht-Mafia-Verbrechensfilmen von Scorsese. Ich glaube, Netflix ist jetzt kein entscheidendes Hindernis mehr. The Irishman ist auch genau der Film, bei dem dieses Tabu oder dieser Malus aufgebrochen werden muss. Oder aufgebrochen werden könnte. In den nächsten Jahren wird es sowieso nicht mehr haltbar sein. In diesem Jahr sind schon Marriage Story und Irishman so große Filme, die auch den meisten, fast allen überlegen sind, die ins Kino gekommen sind.
Aber Marriage Story und Joker im Vergleich. Worum besteht die Regieleistung Todd Phillips in Joker? Er hat einen sehr guten Hauptdarsteller, der wahrscheinlich keine Anweisung benötigt hat. Noah Baumbach fehlt in dieser nominierten Liste der besten Regisseure, ja. Ganz klar.
Ja, also da glaubt man zu Unrecht, die Regie sei zu unauffällig, Schuss gegen Schuss, kammerspielartig inszeniert, ohne großen Aufwand. Das ist bei Baumbach immer so. Meyerowitz Stories ist auch so ein Film, ist enorm geschickt inszeniert, aber unauffällig. Man weiß nicht, man sieht sozusagen keine Handschrift.
Ja, aber allein diese Montage am Anfang, als sich die Eheleute erklären, was sie ihrem Partner lieben. Ja. Meisterhaft.
Ja, ist meisterhaft. Und es ist aber ohne großen Applaus, es ist ohne grelle Effekte. Man könnte sagen, er stellt die Kamera ja ähnlich oder er richtet die Szenen ähnlich ein wie der Film, auf den er sich naturgemäß am allermeisten bezieht, nämlich Szenen einer Ehe von Bergman. Aber Bergman hat das auch nicht auf Effekte inszeniert. Er zeigt nur die Gesichter. Er zeigt das Gesicht des Mannes. Er zeigt das Gesicht der Frau. Er zeigt, wenn vier Menschen, zwei Ehepaare an einem Tisch sitzen, die vier Gesichter der vier Ehepaare. Und das alles auch noch nicht einmal in schönen Räumen, sondern in realistischen Räumen, wie ein Haus aussieht. So. Und Baumbach zeigt, wie in Meyerowitz Stories, jetzt auch in Marriage Story, Räume, die einigermaßen realistisch sind. So, wie die Menschen leben. Off-Broadway, Theaterregisseur, Schauspielerin, die mit ihm in New York zusammenlebt, und dann die Räume von Scarlett Johansson als Schauspielerin. Da ist die Schauspielerin etwas zu Geld gekommen durch eine Fernsehserie und wird allmählich erfolgreich. So, also das sind keine auffälligen Apartmenträume.
Das nicht, aber findest du es nicht auch? Also ich fand's, also ich bin ja zum Beispiel auch kein Woody Allen-Experte. Also jetzt nicht Bergman, sondern Woody Allen. Sorry, ich bin gerade am Springen. Aber Woody Allen hat ja also auch bei Annie Hall allein schon die Absurdität Hollywoods mit der Realität New Yorks in den Kontrast gesetzt. Und ich finde auch, das ist eine Marriage Story. Ich finde die Rechtsanwälte in Hollywood, also sprich Laura Dern und halt hier auch von Goodfellas, Ray Liotta in der Rolle und generell auch die Szenen, in denen Scarlett Let's Dance Johansson gezeigt, wie sie da in den ganzen Kulissen rumsteht in Hollywood, im Vergleich zum Off-Broadway New York. Ich finde das so gut kontrastiert, auch als Regieleistung, sich darum zu kümmern, wie man diese zwei Welten nebeneinander stellt. Ich kann das gar nicht glauben, dass sie nicht nominiert wurde.
Ja. Es ist übrigens tatsächlich etwas wie in Annie Hall, wie Woody Allen zuerst New York zeigt und dann Los Angeles, Diskrepanz und dann auch seine Abneigung gegen Los Angeles begründet. Man sieht auch, ohne dass das explizit vorkommt, Baumbachs Abneigung gegen Los Angeles, denn
wie die Halloween-Kostüme über diese hochfrequentierten Straßen laufen müssen, um die Süßigkeiten einzusammeln, was in Los Angeles einfach nicht geht.
Ja, und man sieht natürlich an den Anwaltsbüros, an diesen beiden großartigen Parodien, aber sogar noch liebevoll auf die Anwälte, die von Laura Dern und von Ray Liotta gespielt werden, was davon zu halten ist. Also auch mit einer gewissen Bewunderung, die das ganz Abgebrühte sowohl von Dern als auch von Liotta oder vielmehr umgekehrt. Es ist nicht nur Liotta der Böse und Dern die Gute, sondern Dern ist auch vollkommen abgebrüht, ruchlos und sie weiß, mit wem sie es zu tun hat und sie will für Johansson so viel rausschlagen wie möglich. Und das gelingt ihr auch. Und es gelingt ihr sogar noch etwas darüber hinaus, was sie Johansson am Ende sagt. Hier kriegst noch 20 Tage dazu oder noch irgendein Geld.
Naja, und du zeigst ja vor allem, das Schöne ist ja auch, also in der Anwaltssituation, dass es gibt dieses entfremdete Ehepaar, das aber über die meiste Dauer des Films bis hin zu dieser Eskalation in der Küche, als sich beide halt so mit, wo du aussagst, mit Schuss und Gegenschuss so anschreien, im Grunde genommen doch eine sehr fasche, morbide Ruhe halt ausstrahlen und halt ist es die Rechtsanwälte sind, die in der Konfrontation im Gerichtssaal dann aber sozusagen eine ganz andere Dynamik reinbringen, die auch zeigt halt, wie diese Welten aufeinanderprallen können. Dass im Grunde genommen doch die Szenerie zwischen Adam Driver und Scarlett Johansson eine ist, die sich wahrscheinlich trotz aller Schwierigkeiten von selber auch ausgespielt hätte.
Ja, möglicherweise. Es werden ja fast beide dann dazu gedrängt, Klage und Gegenklage. Sie müssen dann reagieren. Sie wollen es ja zurücknehmen, sie wollen es nicht so weit kommen lassen. Driver engagiert ja zunächst einen anderen Anwalt, nachdem er mit Liotta zuerst gesprochen hat, du musst später zu Liotta zurückkehren. Also das ist sozusagen gewaltsam durch das Mitwirken oder die Macht von Laura Dern, durch die ungeheure Wucht ist er da, und die Unentschlossenheit seines Anwalts oder die Ungeschicklichkeit ist er dazu gezwungen, zu Liotta zu gehen und Liotta kommt damit mit allen Kanonen.
Ja, er holt sich zuerst einen Anwalt, ich kriege die beiden mal durcheinander, Alan Alda oder Alan Arkin, genauso gepolt ist wie er eigentlich.
Alan Alda.
Genau, Alan Alda, der halt genauso gepolt ist wie er, der eigentlich in den Tag hineinlebt. Und sich von Satz zu Satz hangelt und dann daraus das Beste zieht.
Ist zu nett und er ist nicht mit allen Wassern gewaschen. Und er ist nicht hart, er ist nicht konsequent genug. Und er ist, und der Alder hat übrigens diese Rolle mehrfach bei Woody Allen gespielt, zum Beispiel in Verbrechen und andere Kleinigkeiten. Er ist ein bisschen schusselig, er ist zu bequem, er trägt immer so behagliche Korthosen, ne? Und eher so Ärmelschoner und lässt es ruhig angehen. Und Liotta ist natürlich das, ist der explosive Antipode, der Choleriker, der sofort sagt, irgendwie, es kostet 10 Minuten meiner Zeit $500, deshalb wenden Sie sich an meinen Assistenten. So, und es gibt nur die Vernichtung. Und das will Driver nicht, denn natürlich da auch etwas Weichliches und der Johansson keine Gewalt antun will, dann merkt er braucht es doch, denn jetzt ist schon Laura Dern da und die tut ihm Gewalt an und seinen Interessen und seinem Anwalt, der wird ja zerlegt von Laura Dern. Ja, ich denke auch, mir war nicht aufgefallen, dass Baumbach nicht nominiert ist, weil ich glaube, Baumbach wird mit dem nächsten, mit dem übernächsten Film ohnehin den Preis gewinnen.
Die Reihe ist ja an sich, aber die Reihe ist ja an sich stringent aufgebaut. Ne? Wir haben Bong Joon-ho, Quentin Tarantino, Sam Mendes, Todd Phillips, Scorsese. Das ist halt genau die Schnittmenge derjenigen Filmemacher, die auch mit ihren Filmen am meisten nominiert sind. Aber oft gibt es halt immer so einen Rogue normalerweise immer drin, von dem man nicht gedacht hätte, dass er da drin ist, auch ein Lynch-Typ oder so. Der hat da einfach so reingehört, der dieses Jahr halt fehlt. Fand ich schade.
Ja, Baumbach unter diesen Nominierten.
Er ist ja zweimal nominiert für Best Picture und Drehbuch, aber ich glaube, das wird in beiden Fällen leider nichts.
Ja, da müsste er wenigstens Drehbuch gewinnen.
Gegen Tarantino.
Er wird natürlich noch viele Chancen haben, noch immer ein junger Regisseur, mittlerweile hinreichend bekannt. Es ist natürlich so, dass er zwar nicht mehr übergangen werden kann, auch nicht mit Malus von Netflix. Es war ja auch Maya Robert Stories bei Netflix. Aber es ist allgemein davon auszugehen, dass er noch sehr, sehr viele Filme drehen wird. Er ist arriviert genug, bleibt aber insofern Außenseiter, als man ihn eben für einen Independent-Filmemacher wie früher, sagen wir, Hal Hartley hält, wenngleich er schon populärer ist, als Hal Hartley es jemals war. Aber oder heute sagt man Arthouse. Ne? Aber dann ist er wahrscheinlich der größte Arthouse-Regisseur, den es überhaupt gibt. Und der beliebteste, Tarantino, ist ja hier abzuziehen, das ist ja viel, viel größer.
Ja, das sind im Grunde um die klassischen Drehbuchkategorien. Ja. Arthouse, Woody Allen-Faktor, ist ja nicht immer der Fall für den Drehbuchpreis.
Ja, für den Drehbuchpreis, aber auch Allen musste gar nicht so lange warten. Dann bekam er den Preis für den Film und für
Star Wars, Regie. Ja. Wo wir eigentlich auch schon gleich bei unserem nächsten Thema sind, sprich der Vorschau für die kommende Sendung. Oder haben wir noch irgendeine Kategorie, die wir machen wollen?
Nein, ich glaube nicht. Ja? Die technischen Kategorien oder etwa Kostüme haben wir gestreift.
Ja.
Und wir können nichts über den dokumentarischen Kurzfilm, über den besten animierten Kurzfilm und dergleichen.
Yeah. Gut, also wir haben damit auch unseren Rekord gebrochen an Dauer. Wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen. Für uns war es eine sehr aufregende Sendung. Wo wir gerade über Woody Allen gesprochen haben, Annie Hall, wir werden in der nächsten Sendung, die wir in 2 Wochen aufzeichnen, über Klassiker der Oscar-Jahrgänge sprechen. Also auch eine Sendung, über die wir uns sehr freuen, weil wir da über bestimmte Skandale, als auch Erfolge, als auch Überraschungen in der gesamten Oscar-Geschichte sprechen werden, um dann in der übernächsten Sendung natürlich dann die Oscar-Gewinner 2020 durchzugehen. Ich würde sagen, haben wir es bis dahin geschafft. Wir haben alle unsere Favoriten erkoren. Ich drücke Arne Wielander die Daumen, dass der Irishman, soweit wie es geht, überhaupt absahen wird.
Alles gewinnen wird, wofür er nominiert ist jedenfalls. Also 10, naja, vielleicht 6 Preise. Und die nächste Sendung wird dann 3 Stunden lang.
Ja, die nächste wird hoffentlich 3 Stunden lang, weil wir nämlich über alle reden werden. Natürlich auch über Scorsese und De Niro, über die wir heute schon gesprochen haben. Die beiden lassen uns nie los. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.